Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Mit freundlicher Unterstützung der GVG, Meine Energie und dem fantastischen Kuchen vom Simonsen.
Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich leer.
Kaffeeklatsch, heute geht es mal um ein Buch und immer wieder gerne bei uns ist der Frank Stephan, der sehr schöne Bücher rund um Köln und Themen, die sich mit Köln im weitesten Sinne befassen, ob es Fußball ist, ob es die Musik ist, ob es Eishockey ist. Du hast uns heute wieder jemand mitgebracht. Wer ist das?
Der Mann heißt Jupp Bläser. Kennt doch jeder.
Jupp Bläser, genau. Ich halte das Buch in der Hand. Es steht drauf, ich war dabei und da stellt sich mir natürlich die Frage, Jupp, wo warst du dabei?
Ja, ich war dabei, als der 1. FC Köln noch eine sehr gute Mannschaft hatte.
Das muss lange her sein.
Ja, das ist sehr lange her, 70er Jahre.
70er Jahre, das war schon eine großartige Zeit. Ich erinnere mich so ein bisschen noch daran. Gekrönt natürlich vom Double. Aber du bist ja jetzt nicht nur Spieler vom 1. FC Köln gewesen, sondern dich hat auch ein Thema in dieses Buch getrieben oder zu diesem Buch getrieben?
Ja, das ist eigentlich nicht nur der 1. FC Köln, das ist ganz klar. Mein Leben hat ja länger gedauert. Ich war eigentlich von 1970 bis 1974 beim 1. FC Köln. Das heißt, das erste Jahr, 70, 71, bin ich mit dem 1. FC Köln, mit der A-Jugend, unter anderem mit Glowacz und Konopka, Herbert Neumann, Herbert Hein, Georg Bosbach und mit mir und als Trainer Jupp Röhrig deutscher Meister geworden. Anschließend wurden drei Spieler, das heißt Glowacz, Konopka und ich, in die erste Mannschaft, beziehungsweise als Profis eingestellt. Und die anderen drei mussten noch ein Jahr in der A-Jugend spielen. Und die sind dann ein Jahr später zu Profis geworden. Das heißt eigentlich, der 1. FC Köln hat 6 billige Spieler bekommen, um die erste Mannschaft zu verstärken. Wichtig war deshalb billig, weil der 1. FC Köln damals kein Stadion hatte. Wir mussten ja in der Radrennbahn spielen und da gingen, soweit ich weiß, 28.000 Zuschauer rein, weil irgendwie die Stadt Köln das große Stadion nicht vollbekommen hat.
Die Radrennbahn.
Die sollte abgerissen werden.
Ja, genau, die sollte abgerissen werden und wieder neu aufgebaut werden. Und das hat nicht so funktioniert. Ich glaube, bis 1976.
Es sollte für die WM sein, also für 74.
Ja, genau, für die WM sollte es. Dann hat Düsseldorf den Zuschlag bekommen.
Genau.
Was ist eigentlich Düsseldorf? Das sollte uns als Einleitung erstmal reichen. Wir machen eine kurze Musik und dann steigen wir mal so ein bisschen in dieses Buch ein. Jupp Bläser, ich war dabei, so sein Buchtitel. Wir haben gerade schon ein bisschen angerissen, dass es um den 1. FC Köln so ein bisschen geht. Anfang der 70er Jahre von der A-Jugend in den Profikader gekommen. Ja. Du hast gesagt, hat billige Spieler bekommen, aber eigentlich sollte das doch eigentlich immer das Ziel sein, auszubilden und aus der Ausbildung dann Spieler auch in den Profikader zu bekommen.
Das ist ja, das, ja, was so ist es ja auch heute teilweise heute noch. Aber damals war es halt wichtig, wenn wir nicht diese Spiele gehabt hätten. Der Karl-Heinz Thielen sagt heute noch, ihr habt den 1. FC Köln gerettet damals.
Wie oft muss dieser Verein eigentlich gerettet werden?
Das wusste ich damals zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, wie oft es da hinterher gekommen ist. Ich bin ja dann 1974 nach Aachen gegangen, zu Alemannia, 5 Jahre lang. Und habe das dann natürlich weiter verfolgt beim 1. FC Köln. Ist ja klar, war ja mein Lieblingsverein auch. Immer schon, als Kind schon. Und dann ist ja dann der Hennes Weisweiler mal gekommen und hat dann mal dieses Double geholt. Und ich glaube, danach ist es ja ständig bergab gegangen. Dann war es ja mehr oder weniger so ein Verein, der nur noch mit dem Aufzug rauf und runter gefahren ist.
Ja, kam ein bisschen später, glaube ich. Aber tatsächlich.
Ja, 77 kam der. Ich bin 74 weg, also.
78 war Düsseldorf. 76 ist der Weißwalder gekommen und 80 gegangen und ab da ging es tatsächlich eigentlich mehr oder weniger kontinuierlich bergab.
Das war nicht so lange danach. Das ist schon.
Dann kam nochmal eine Daumenzeit, wo man auch nochmal das Gefühl hatte, um den Titel mitspielen zu können, aber das war nochmal ein letztes Aufbäumen. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, finanziell stand es nicht besonders gut im 1. FC Köln, weil in der Radrennbahn gespielt wurde, 28.000 Zuschauer. Zu der Zeit war aber dieser Zuschauerboom noch gar nicht da, oder?
Das war ja auch das höchste der Gefühle, 28.000. Ja. Wir haben schon ein paar Mal gelacht, aber wir haben ein UEFA-Cup-Spiel gehabt gegen Dublin und hatten 4.000 Zuschauer. Ja. Ja, in der Radrennbahn, und das war halt vor der Saison, war das noch damals. Ja. Also ein Europacup-Spiel vor der Saison. Eine Woche später erst ist die Saison angegangen. Und es waren nur 4.000 Zuschauer im Stadion. Was, wovon willst du leben? Da kannst du nicht teure Spieler kaufen.
Hing denn der erste FC Köln zu der Zeit deutlich mit seinem Zuschauerschnitt hinter der anderen an?
Ja.
Nein.
Am Anfang schon ein bisschen.
Nein, der FC stand sogar ganz gut, vergleichsweise zu anderen Vereinen.
Ja, gegenüber anderen Vereinen schon. Es war nur so, die Radrennbahn hat aber den 1. FC Köln gerettet. Weil in diesem Stadion haben wir, Frank, wie viel verloren?
Fast gar nichts.
Fast, also fast gar nichts verloren.
Spiele absolviert und 86 oder was gewonnen. Also
wir erinnern gerne an das Buch.
Ja, sehr gerne.
Genau, das ist das Beste.
War eine großartige Zeit. Ich habe die Radrennbahn seinerzeit auch erlebt und habe das immer als wahnsinniges Erlebnis.
Ich habe nie ein hässlicheres Stadion gesehen auf der Welt.
Ja, Stadion muss nicht schön sein.
Aber es war das Schönste, da zu spielen. Hm. Weil es einfach von der Stimmung her, wie kannte es ja nicht das große Müngersdorfer Stadion, da musst es ja 70.000 haben, um das nicht denkst, du bist in der Operette drin. Ja, und dann kommst du da rein in so eine Hütte und dann kommst du aus der Kabine raus und das ganze Stadion spielt verrückt. Und dann kam es natürlich die wahnsinnigen UEFA-Cup-Spiele gegen die Franzosen, gegen Nizza und gegen Marseille. Das eine haben wir, glaube ich, 6-0 gewonnen gegen Marseille und 4-0 gegen Nizza, wo wir beide Auswärtsspiele zuerst verloren hatten. Ja, aber da laufst du automatisch, wenn du die Verrückten da hörst. Und da gab es diese Bretter.
Man hat auch immer das Gefühl, dass die Kurve brennt.
Ne? Ja.
Immer kam man irgendwo aufbauen hoch.
Die haben getrampelt da drauf und das war alles dreifach so laut, wie das früher gewesen ist. Das war ja auch mein einziges Stadion, wo ich in Köln gespielt habe. Vorher war das Große da war ich noch zu jung. Und wie die Radrennbahn dann fertig war, da war ich schon in Aachen.
Hast ja quasi die beste Zeit mitgenommen.
Deshalb bin ich auch sehr stolz darauf, in dieser Bude gespielt zu haben.
Jetzt hast du trotzdem gesagt, dass das eigentlich eine finanziell sehr schwierige Zeit war beim FC. War das denn bei anderen Vereinen anders? Hatten wir keine Sponsoren oder wo saß die Problematik?
Also es ist so, wir haben nicht so viel verdient, wie das heute der Fall ist. Und das mit unseren Jugendspielern war das machbar halt, die Gehälter unten zu lassen. Die Nationalspieler haben ihre Gehälter jahrelang gestundet.
Ach komm.
Oberrat, Weber, Flohe, Thielen, der Thielen war Manager, aber Hannes Löhr, die haben ihr Geld gestundet, haben das aber zurückbekommen, wie das Müngersdorfer Stadion wieder da war, wo dann sie wieder 60.000 kommen durften.
Jetzt hat der SC Köln ja nicht überdurchschnittlich bezahlt, nehme ich mal an, oder? Wie haben das denn andere Vereine zu der Zeit gemacht?
Ja, das ist immer noch die Frage gewesen. Das kam
es war ja zum Beispiel, ähnliches Problem hatte ja Gladbach. Gladbach hatte auch ein kleines Stadion. Bökelberg war ein kleines Stadion.
Ja.
Aber die Vereine haben seinerzeit eigentlich zu 90% aus den Zuschauereinnahmen gelebt.
Nur 90%?
Nur davon.
Kein Merchandising.
Keine Sponsoren, keine TV-Gelder.
Keine Werbung.
Nichts dergleichen. Und die da am meisten vorne standen, waren halt die Bayern, weil die das Olympiastadion hatten.
Genau.
Und da gingen 70.000 rein mit allem Luxus, was damals gang und gäbe war. Ja. Deshalb waren die weit vorne.
Ja, das hat die gerettet, die Bayern. Die hatten ja auch 7 Millionen Schulden damals, wie der Uli Hoeneß angefangen hat.
Wahnsinn. Wir machen noch eine kurze Pause und dann steigen wir mal auf dein Buch ein. Hugh Blaser stellt heute sein Buch vor, Ich war dabei. Frank Stephan, der Verleger, ist mit dabei und wir diskutieren immer gerne über das Thema Fußball. Und darum dreht es sich, glaube ich, auch in deinem Buch.
Zum größten Teil.
Was war für dich der Anlass zu sagen, ich möchte mal was zu Papier bringen?
Ja, diese Frage wird mir natürlich sehr oft gestellt. Das war vorgestern so bei der Präsentation in Merzenich.
Soll ich was anderes fragen?
Und bitte?
Soll ich was anderes fragen?
Nein, um Gottes Willen, nein. Man ist ja in Vereinen dabei. Ich war ja noch Amateurtrainer, ich habe in Dachau gelebt, habe dort zwei Vereine trainiert und gespielt, noch zeitweise als Spielertrainer. Dann war ich Manager, dann war ich Präsident. Und wenn wir dann zusammensaßen, Jupp, erzähl doch mal. Mhm. Und dann hören sie sich natürlich die Geschichten total gerne an. Was war da? Da habe ich ihnen die Japanreise erzählt und immer so weiter. Und jedes Mal am Schluss hieß es dann, schreib doch mal ein Buch, du musst noch ein Buch schreiben. Das geht über Jahre. Und jedes Mal dröhnen die mir rein, Mensch, schreib doch mal ein Buch.
Und jetzt irgendwann hat es die
Faxen. Genau, und dann kam Corona. Da hat der Jupp sich hingesetzt und hat das Schreiben angefangen. Ich habe dann mit einem anderen Freund noch so ein paar Mal telefoniert, hat er gesagt, ja, da fang doch wenigstens mal an. Ja, und dann habe ich mich wirklich da hingesetzt und habe angefangen. Von so als Kind, was ich alles so miterlebt habe, bis hin zu den Anfängen, die ersten Fußballschuhe, habe ich alles aufgeschrieben. Und auf einmal war das so, dass es fast war wie eine Sucht.
Du kommst in so einen Flow
rein. Du kommst einen Flow rein. Ich habe einmal 4,5 Stunden geschrieben und habe es nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass draußen dunkel geworden ist.
Das ist schon fast
wirklich wahr. Da kommt meine Frau von der Arbeit nach Hause und sagt, was machst du? Ja, ich schreibe, seit wann? Ach so, was, ich sage, was tust du schon hier? Überhaupt nicht. Ich habe nicht gewusst, dass es abends 6 Uhr schon ist. Aber haben 2 angefangen. Ja, und da kommst du wirklich in so einen Flow rein, der einfach, da hörst du nicht mehr auf. Da fährt du das an, machst du Notizen, was irgendwo anders hin, Zwischenergebnisse von da, wie haben wir da gespielt, wer war da mein Abwehrspielpartner, wie Bernd Kullmann zum Beispiel, weil der eine ausgefahren ist, hat der gespielt. Und das kam dann alles natürlich mit Recherchen über Bücher, über Internet, weil ich kann dir nicht sagen, wer in der 56. Minute 1974 ausgewechselt worden ist. Das kann ich natürlich nicht. Mittlerweile vielleicht schon, weil jetzt weiß ich ja wieder.
Ja. Also die Aufforderung von außen, das mal in ein Buch zu fassen, genau, was du sonst immer so
erzählst. Genau, das war eigentlich der Hauptgrund.
Ist das so eine Art Autobiografie? Erzählt das quasi deinen Werdegang von kleinen Stöpken
eigentlich, bis zur heutigen, ja, Zeit? Eigentlich geht es von der Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Hast du als kleines Kind schon davon geträumt, mal Fußballprofi zu werden, oder hat sich das ergeben?
Ja, hatte ich. Ich war von Anfang an durch meinen Onkel, übrigens der Erste, der einen ersten FC Köln Fanclub aufgemacht hat. Das ist der FC Fanclub Märzenich.
Wann war das?
Vor 60 Jahren, den hat mein Onkel.
Vor 60 Jahren gab es erst den ersten Fanclub?
So war es, ja klar.
Und zur Meisterschaft ist da nichts entstanden?
Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall in der Zeit, wo ich in Köln war, da so ungefähr 70 so, ging das los. Und das war der erste FC Köln Fanclub, den es überhaupt gab. Und das besteht heute noch, das ist ja klar. Kann ja was ändern dran. Und der war total bekloppt auf Köln. Der hat damals seinen VW Käfer gehabt, da kommen 6 Mann rein und ab nach Köln. Jeden Samstag vor dem Spiel in die Wirtschaft rein, 5 Kölsch, ab in das Stadion, 3 Mark Eintritt, für mich 1 Mark. Und dann hat er mich das erste Mal mitgenommen, vergiss ich natürlich nicht, ein Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Und der FC gewinnt das Spiel 5-0. Und da habe ich einen gesehen, Fußballspielen, der war von einem anderen Stern, der war der Wolfram Overhardt. Kurz dahinter war der Heinz Flohr, der damals, glaube ich, erst 19 war in der Richtung. Das war das Spiel, was ich nie vergessen habe. Hatte Max Morlock, glaube ich, noch gespielt bei.
Du Leben, ja. Hast du zu der Zeit selbst schon gekickt?
Ich habe gekickt ab im 9. Jahr, obwohl es gab damals in Märzenich keine D-Jugend. Das heißt, ich habe als D-Jugendlicher schon in der C-Jugend gespielt. In Märzenich und sehr erfolgreich haben wir da gespielt, ja.
Gab es für dich damals Vorbilder oder war es immer die ganze Mannschaft?
Nein, es war Wolfgang Oberhardt. Genau, der war es und der Heinz Flohr. Die zwei, die haben mich durch ihres, die haben ja nicht nur Fußball gespielt, die haben ja auch gekämpft. Es war ja nicht nur so, dass sie da jetzt da irgendwie wie der Franz gespielt haben. Aber das hat mich imponiert, die beiden, wie die harmoniert haben. Konnte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass ich irgendwann mit denen zusammen in der Kabine sitze.
Da hast du dir aber technisch die herausragendsten Spiele ausgesucht.
Ja, das war halt Fußball. Ich konnte es selber nie.
Jupp, wir machen noch eine kurze Pause.
Ja.
Und dann gehen wir mal weiter in deinem Werdegang.
Ja.
Wolfgang Overhardt, Heinz Flohr, ja, das sind zwei, denke ich mal, die viele, viele Menschen zum 1. FC Köln gezogen hat.
Ja.
Beide eigentlich ja nicht vergleichbar, jeder auf seine Art.
Jeder auf seine Art, nicht vergleichbar, ja. Jeder auf seine Art eigentlich. Die beiden haben mich schon oft gefragt, sehr oft habe ich Leute gefragt, wer ist denn jetzt der Stärkere von den beiden? Das heißt, es gibt keine Stärkere und keine Schwächere. Ja. Jeder hat seine Stärken gehabt, ja. Der Flock im Dribbling, der Overhardt mit Kampf und 50, 60 Meter Pässe. Und das Einzige, was sie zusammen beide hatten, die waren kopfballschwach beide. Im Köpfen haben sie es nicht so gehabt. Da kam ich ja daher. Dann. So.
Welche Position hast du gespielt?
Beim Jupp Röhrig in der Jugend im defensiven Mittelfeld. Und eigentlich habe ich in der ersten Mannschaft alles spielen können. Ich habe aber dann meistens Vorstopper gespielt. Mhm. Wie das damals hieß. Heute ist ja Manndecker, glaube ich. Ne? Muss ja aufpassen, was sagt. Da ist es Manndecker und früher Vorstopper. Und ich habe auch Rechtsverteidiger gespielt, ich habe auch links außen gespielt. Verdeckter links außen, das war so ein
Mann für alle Fälle.
Schlottdick, ja, damit ich die zwei im Mittelfeld entlasten konnte. Den Flo und den Overath. Mhm. Und ja, das hat ganz gut geklappt eigentlich.
Wie bist du dann zum 1. FC Köln gekommen?
Ja, es war so, dass irgendwann zwei Männer bei mir vor der Tür standen da draußen. Wir hatten kein Telefon. Ein Handy, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber wir hatten kein Telefon. Auf einmal klingelt, stehen zwei Männer vor der Tür. Und da habe ich den aufgemacht und haben die mich gefragt, bist du der Jupp? Sag ich, ja. Wir müssen mal mit dir reden. Sag ich, mit mir? So, übrigens ist dein Vater da. Sag ich, ja, der ist auch, ja, den brauchen wir auch dazu. Ich bin dann ins Wohnzimmer gegangen und habe gesagt, Papa, da sind zwei vom 1. FC Köln.
Also wir haben schon gesagt, wir kommen.
Ja, als Scout oder, nee, okay. Wie hieß es damals?
Er wurde damals
Spieler, schon Spielbeobachter oder Spiel, ja, ja. Aber das Scout auf, nee, ja, natürlich nicht. Ja, ja, das haben sie schon gesagt, natürlich, ja. Und da hat er gesagt, du, wenn du mich verarschen willst, dann hau ab. Dann sag ich so, bitte geh mit, die warten draußen. Ja, da sind die, hat mein Vater die reingebeten im Wohnzimmer und dann haben die dann erzählt, was die SS Köln vorhat. Vor allen Dingen in den nächsten paar Jahren. Weil die wollten deutscher Meister werden mit der A-Jugend. Der Jupp Röhrig, der wollte Spiele haben. Und die sind auch nicht nur bei uns gewesen, sondern auch beim Harald Konopka zur gleichen Zeit. Mhm. Ja. Ja, okay, dann hieß es dann, dann müsst ihr halt in zwei Wochen zum Dreh herum nach Köln kommen. Ihr werdet abgeholt hier. Den Harald holen wir in Echts ab. Das ist bei Düren. Und der hat auch bei Düren 99 gespielt. Und die holen wir hier in Merzenich ab dann. Mit Vater und der Harald Konopka, der hatte seine Mutter dabei. Und der saß in einem anderen Auto dann drin, kamen die dann und ich in das erste Auto, zwei fette Mercedes, so wie er fährt. Und
der Frank mit einem fetten Mercedes. Und, läuft wohl, was, das Buchgeschäft? Jetzt bin ich schon. 20 Jahre alt.
Ja. Der ist auch von damals, der Wagen. Also.
Der ist von damals, hat er neu gekauft damals. Und ja, da sind wir nach Köln gefahren und dann war es eine wahnsinnig zerwürfelte Mannschaft da, die dann gegen die erste vom 1. FC Köln gespielt hat. Und wir haben dann 9-1 verloren und 9-0 verloren und das war so klar. Und ich habe ja gegen den Hannes Löhr gespielt. Und der Harald Konopka weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war der auch in der Mannschaft mit drin. Und nach dem Spiel haben die gesagt, bitte kommst ins Geisbockheim nochmal, ihr zwei. Oder zur Geschäftsstelle. Und ja, dann habe ich zum Harald gesagt, du Harry, jetzt gehen wir da hoch. Und dann werden die uns sagen, schönen Dank, dass du da warst. Auf Wiedersehen. Können wir vielleicht noch was zu essen, wenn es gut geht. Und, ja, ja, und dann sind wir da reingegangen und haben die gesagt, okay, wir haben Interesse, euch beide zu nehmen. Und jetzt geht's mal bitte nochmal in Geisbock hoch und dann gibt's was zu essen. Und dann kam dann auch der Jupp Röhrig dazu und der King Schäfer hieß er, ne? Der Schäfer, der Amateur, der Chef von den Amateure. Die kamen dann dahin, ja, das und das erwarten sie und so weiter. Die haben uns gleich klipp und klar gesagt, was macht ihr beruflich? Damals. Was macht ihr beruflich? Der Harald hat eine Ausbildung beim Kaufhof und ich war Maler.
Wie der Simmet.
Wie der Simmet, genau. So, und wann, ja, habt ihr gesagt, beide Lehre zu Ende machen, sonst geht hier gar nichts. Beide Gesellenbrief, sonst geht überhaupt nichts. Okay, dann haben wir das beide gemacht. Dann habe ich eine Arbeitsstelle bekommen in München, in Köln. Und da war ich beim Kaufhof in Köln. Und dann haben wir, wir haben das Arbeiten angefangen da, wir sind zur A-Jugend gekommen und dann lief das alles. Aber wir haben dann, das muss man vorstellen, jeden Morgen, 5:30, meine Mutti, Jupp, raus, ab nach Köln. Von Merzenich mit Düren mit dem Bus zum Bahnhof nach Düren, von Düren zum Hauptbahnhof nach Köln. Und dann mit der Bahn irgendwo, wo man halt arbeiten muss. Und der Harry dort ja immer das Gleiche. Aber mich haben sie durch die Gegend geguckt. Und dann haben wir um 9 Uhr, 9:30, 10 Uhr Schluss gemacht. Sind dann mit der Bahn zum Geisbockheim raus, haben mit der ersten Mannschaft trainiert.
Also damals war es noch deutlich aufwendiger.
Ja.
Aber vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ja, wir machen noch eine kurze Pause.
Ja.
Ich merke schon, warum die Leute gesagt haben, du sollst ein Buch schreiben. Du erzählst es dann sehr schön und auch gerne sehr ausführlich. Finde ich gut. Jupp Bläser bei mir heute im Kaffeeklatsch. Ich war dabei, heißt sein Buch. Du bist jetzt nach deinen Erzählungen in der A-Jugend gelandet. Mhm. Dann wurde aus, wie du es am Anfang ein bisschen dargestellt hast, aus finanziellen Gründen wurden A-Jugendspieler den Profikader übernommen.
Ja.
Wenn damals die Situation nicht so gewesen wäre, glaubst du, das wäre für dich dann nicht zum Einstieg ins Profitum gekommen?
Doch, das wäre genauso gekommen. Mhm. Aber da ist viel auch der Karl-Heinz Thiel schuld gewesen, der das auch wollte eigentlich. Und es war ja so, es gab ja früher nur zwei Ausländer, durftest du haben.
Stimmt, lange her.
Ja, nur zwei Ausländer. Es durften auch nur zwei ausgewechselt werden. Mhm. Nicht fünf wie heute, fünf und so. Ja, von daher haben wir eine viel bessere Chance gehabt. Wenn du jetzt nur noch vier Österreicher rumtanzen hast und noch drei Brasilianer, dann ist es halt schwer.
Und Düren galt dann noch als...
Und Düren galt ja mit Karl-Heinz Schnellinger, Schorsch Stollenberg.
Es war ein großer Fundus, dieser
Toni Schumacher, große
Kreis Düren.
Alles Düren. Ne?
Ja.
Ja, ja. Alles Düren. Also Dürener 90 war schon. Und Schwarz-Weiß Düren war halt der Heimatclub vom Toni. Mhm. Der dann ein Jahr nach mir kam.
Dann war es im Profigeschäft. War das immer so, wie du dir das als kleiner Stöpken vorgestellt hast?
Natürlich nicht. Ja, man hat ja mal beigebracht bekommen, wie man Kameradschaft pflegt. Und ich bin ein Teamplayer. Mhm. Ich bin kein Solist wie der Overath und zeitweise der Flocke. Ich wollte immer mit dieser Mannschaft. Man tut sich dann schwer, wenn man auf einmal sagt, Mensch, was ist das für einer? Und der lässt sich links liegen, gibt den Ball vielleicht nicht, damit er nächste Woche wieder spielt und so. Ne? Und das hat man dann schon gemerkt, dass da das Konkurrenzdenken schon da war. Wir waren, glaube ich, 20 Lizenzspieler und jeder wollte kicken.
Ja, das ist ja klar, dass jeder kicken will, aber letztendlich muss es eigentlich doch damals auch schon klar sein, dass du nur als Team irgendwas erreichen kannst.
Ja, ja, natürlich. Aber es waren halt Selbstdarsteller viele da. Mhm. Das heißt, nicht im bösen Sinne, sondern der Flocke, ich habe ein Interview jetzt bekommen per WhatsApp aus einer Zeitung raus, vom Heinz Flohe, wo ich das erste Mal höre, dass er gesagt hat, der Overath wollte ja immer nur den Ball haben. Das habe ich noch nie vom Flocke gehört, aber da steht's drin. Ja, und wenn er dann den Ball hatte, dann hat er sein Spiel aufgezogen, aber nur sein Spiel. Und deshalb ist er auch beim Weißweiler gescheitert, weil der wollte das nicht. Hm. Das war beim Netzer so, das war beim Kreuf so, das war beim Overath so. Ja, und das, weil der, ja klar, Overath war einer, der sagte, ich bin hier der Chef und sonst niemand. Ja, der war ja Kapitän und wenn es um Prämien ging, dann haben wir den alleine zur Geschäftsstelle geschickt. Der brauchte keinen zweiten. Der war ein Viertelstunde später wieder da und sagt, die Prämie haben wir.
Ja, waren wahrscheinlich auch viele dankbar, dass es da einen gibt,
ja,
der
auch
genau das macht.
Ja, es gab aber auch noch andere, Wolfgang Weber und so weiter, der zweite Kapitän war und nur mal, was da für Leute gespielt haben.
Ja, die Namen sind schon großartig.
Ja, ja. Und Köln war eine Adresse damals, das war hinter Bayern München oder zeitweise noch vor Bayern München. Eine Vorzeigadresse.
Das weiß
allein vom jetzt. Geisbockheim her. Ich meine, die Münchner sind hergekommen und haben sich das Geisbockheim angeschaut, was hier los ist.
Sind dann aber irgendwann stehen geblieben?
Irgendwann sind sie stehen geblieben. Und ich kann mir immer noch nicht denken, warum oder wie das passiert ist. Auf einmal, bei uns war es ja so, wir sprechen um Prämien. Die Mannschaft hat mit dem Overath gesprochen, der geht hoch und das machst du aus und so. Aber nie vom Abstieg, sondern immer UEFA-Pokal. Hm. Ja, es ging immer nur Prämie UEFA-Pokal, Vizemeister, Meister, Pokalsieger. Sorry, Schnitt.
Nee, ist alles in Ordnung. Erzähl ruhig weiter. Jubi ist halt ein impulsiver Mann. Er haut gerne mal auf den Tisch.
Ja. Sei froh, dass ich mit die Füße hau.
Ja, ich bin tierisch froh.
Ist er kaputt? Nein. Es war einfach so, dass das der 1. FC Köln damals, wie das runtergegangen ist, ich weiß es nicht.
Das kann auch keiner so irgendwie wirklich festmachen.
Es kamen ja auch immer wieder neue Spieler. Overath hat aufgehört, da kam Pierre Lepaski, der Thomas Hessler. Es waren ja immer Stars da. Ja, aber es ging bergab, finde ich, mein Schnitt, wo eigentlich wieder Weißweiler noch da war, hat den Zirkus mit dem Herbert Neumann und mit dem Heinz Floh veranstaltet. Mit dem Overath, das war nicht schlimm, der war schon 36, der konnte ruhig mal aufhören. Und aber wie er das gemacht hat in Hamburg, das war nicht so schön, nach der 0-6 Niederlage. Und ich habe es ja heute noch gesagt, wir waren vorhin im Geisbockheim noch. Da hat er die zwei rausgeschmissen und lässt sie aber zum Training, wenn Trainingszeiten antanzen, und die mussten auf der Terrasse sitzen und denen zuschauen da unten beim Kaffee.
Ja. Autorität halt, muss ja. man auch mal ausspielen.
Ja.
Jupp, wir machen noch eine kurze Pause.
Bitte machen wir eine kurze Pause.
Und ich merke schon, die Zeit reicht heute eigentlich gar nicht. Jupp Bläser, ich war dabei, so heißt der Buch, stelle es hier heute vor, und ich merke schon, die Zeit reicht eigentlich gar nicht für die Geschichten, die der Jupp allzu erzählen hat. Du erzählst ja aber nicht nur die schönen Seiten des Fußballs, sondern die schönen Dinge, die du erlebt hast, mhm. sondern du gehst auch teilweise, denke ich mal, kritisch mit gewissen Dingen um.
Ja.
Gibt es da eine Geschichte, die du da besonders mal hervorheben möchtest?
Ja, es ist halt immer so, wenn es um Trainer geht, da bin ich immer sehr empfindlich, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die können dir alles kaputt machen. Ein Trainer kann dich kaputt machen.
Er kann
nicht fördern, er kann nicht liegen. Du sitzt auf der Bank genau. und auf der Tribüne, aus welchen Gründen ist er nicht. Der braucht nur ein bisschen wenig Lobby in der Presse zu haben. Und dann bist du ganz weg. Mir ist es Folgendes passiert. Ich hatte dann leider Gottes, was für ein Konopka gut war, war für mich schlecht. Ich habe diesen Gula Lorand bekommen. Mhm. Als Trainer, der in der damaligen 54er Nationalmannschaft der Ungarn gegen Deutschland im Endspiel in Bern war. Und das war ja ein Typ, das war so das war ja kein Mensch nicht. Ja, der es war so, der war beim Endspiel in Fürth dabei gegen den 1. FC Nürnberg A-Jugend mhm. um die deutsche Meisterschaft und ist mit uns mit dem Zug hinterher nach Hause gefahren. Da hat er schon gesagt, Neumann und Bläser Haare schneiden, sonst spiele nicht bei mir.
Haarappell gab es bei euch,
guck mal. Ja, ja, und mhm. wir hatten damals ein paar Haare mehr. Vor allen Dingen der Herbert Neumann. Und was er vergessen hat, der Herbert Neumann konnte noch ein Jahr in der A-Jugend spielen. Mhm. Der wurde ja gar kein Profi. Also er sollte auch die Haare schneiden, sonst spiele nicht. Ne? Also dann ist der, der hat dich ja gar nicht angeschaut. Und der macht da Sachen mit mir, der hat mich, mein Ablösespiel in Merzenich, da waren 3000 Türen da. Mhm. Hat er mich in der ersten Halbzeit nicht spielen lassen. So ein scheiß Freundschaftsspiel, 9-0 geht aus, lässt er mich nicht spielen. Bei meinem eigenen Publikum, bei meinem eigenen ehemaligen Mitspieler, lässt er mich nicht spielen. Er hat mir auch die zweite Halbzeit nicht spielen lassen. Wenn der Overhand nicht hingegangen wäre und hätte gesagt, Jupp, zieh dich aus, du spielst jetzt. Der Overhand, nicht der Trainer. Dann ist er zum Lorand gegangen und hat gesagt, du musst einen anderen, du musst einen rausnehmen, der Jupp spielt jetzt.
Verrückt. Ja. Verrückt, ich heute gar nicht mehr vorstellbar.
Nein, natürlich nicht. Heute sind die Trainer dann weg, bevor sie atmen können. Das ist klar.
Bestechungsversuche spielen auch eine kleine Rolle in deinem Buch?
Ja.
Willst du da noch zwei, drei Sätze zu erzählen?
Kann ich machen, ja. Es war so, dass wir in Aachen habe ich gespielt. Es waren so 4-5 Runden vor Schluss, ich weiß nicht mehr genau. Und bin eigentlich daheim. Wir konnten nicht mehr absteigen, gar nichts, aber die Fortuna konnte noch aufsteigen. Und dann bin ich zu Hause und dann kriege ich einen Anruf, ich glaube Montag, Dienstag, und vor dem Spiel gegen Fortuna Köln in Aachen dann. Und dann meldet sich einer mit Fähnrich, Jupp, wie geht's dir und alles und so. Ja, und sagt, ja, können wir uns mal unterhalten? So, ja, können wir schon machen, ja. Ja gut, treffen Sie am Mittwoch. Ich hatte gerade Training vorbei, bin ich von Aachen dann zur Raststätte Frechen gefahren. Haben zwar getroffen, aber nicht ihn, sondern da stand irgendwie ein anderer da. Der mich halt ansprach und sagt, ja, so ähnlich wie, hallo Jupp, wie geht's dir? Sag ich, ja, wer bist denn du jetzt oder wer sind Sie jetzt? Sagt er, ja, ich bin im Auftrag vom Rudi hier. Aha, sag ich, okay, ja, lass uns mal hinsetzen. Und es waren wenig Leute auf der Raststätte. Es ging schon auf Sommer zu und es war Nachmittag, vielleicht 5 Leute oder gut, dann haben wir uns irgendwo hingesetzt. Und er sagte, ja, wie redet ihr denn? Du bist doch immer noch eine Kölsche Jung, ne? Er sagt, ich werde doch immer eine Kölsche Jung bleiben, auch wenn ich in Aachen spiele. Oder egal, wo ich spiele. Ich werde immer Kölner bleiben. Keine Frage. Ja, er sagte, hör uns, ihr könnt ja nicht mehr aufsteigen und so. Sag ich, ja, das ist richtig. Sag ich, aber absteigen können wir auch nicht mehr. Er sagte, genau das ist es doch.
Jetzt sind wir an dem Punkt.
Bitte?
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo er hin
wollte. Jetzt sind wir an dem Punkt. Ne? Und dann kommt er daher, sagt er, pass mal auf, wenn ihr schon immer aufsteigen könnt, aber wir brauchen die Punkte, wärst du bereit, am Sonntag ein Ding zu drehen? Das ist ein Moment. Wie meinst du das jetzt? Es war der Skandal, ist 5-6 Jahre her. Der Bundesliga-Skandal. Da kommt er mit solchen Geschichten da. Und mir wurde es ja sowieso ganz anders. Ne? Ich war alleine, was soll ich machen? Und dann sagt er, du, pass auf, ich habe da einen Koffer mit 5.000 Mark drin.
Was damals viel Geld war.
Ja, genau. Und sag, ja, was soll ich damit? Sagt er, du, mach ein Eigentor, mach einen Elfmeter, hau einen um. Kannst du doch sowieso. Und da habe ich gesagt, sag mal, bist du bekloppt? Wer bist denn du überhaupt? Ja, und dann bin ich eigentlich, die Kaffeetasse ist ihm fast noch über seinen komischen Leinenanzug geflogen. Und ich bin dann wutentbrannt rausgegangen. Ich war fix und fertig. Ich war ein junger Kerl, jetzt 23 Jahre. Ja. Und bin dann auch sofort nach Hause gefahren und habe jahrelang mit keinem Menschen darüber gesprochen. Was hätte ich denn beweisen können?
Ja, gar nichts.
Der hätte sich doch totgelacht. So, und einem habe ich es verzehrt, das war mein Papa. Dem habe ich es verzehrt, Jahre später.
Verrückt, verrückt. Jupp, ja. Wir sind am Ende. Es macht auf jeden Fall neugierig auf dein Buch. Mhm. Nicht nur die Inhalte, sondern auch die Art und Weise, wie du erzählst. Frank, du hast das Buch herausgebracht. Vielleicht gibst du mal ein paar Infos, wo man dieses Buch beziehen kann, für denjenigen, der jetzt Lust bekommen hat, die Geschichte mal ein bisschen weiter zu erzählen oder zu lesen.
Ja, also das Buch gibt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Wahrscheinlich nicht sofort vorrätig, aber wenn man es bestellt, kriegt man es tags drauf, meistens in der Buchhandlung. In den einschlägigen Buchhandlungen in Köln wird es das Buch auch vorrätig geben, klar. Es gibt es aber natürlich auch beim Verlag selbst, kann man es beziehen. Die Webadresse ist www.edition-stefan.de. Und da geht man in den Shop und da kann man das Buch für 19,90 bestellen. Gut. Das ist A5 groß, ist Paperback, es ist 208 Seiten stark und gerappelt voll mit wirklich interessanten Anekdoten aus dem Fußballgeschäft.
Die wir heute nur auszugsweise haben besprechen können. Ja. Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Jupp, danke, dass du da warst.
Und sehr gerne.
Ein bisschen aus dem Buch erzählt hast. Frank, danke, dass du wieder mal ein interessantes Buch uns vorgestellt hast. Gerne. Viel Erfolg damit, viel Freude damit. Und ich denke, wir hören und sehen uns irgendwann mal wieder.
Vielen, vielen Dank.
Danke.